Heilungen, Wunder. Die Dinge, die den Alltag durchbrechen und das Erwartbare durchbrechen oder es auch nicht tun. Ich habe heute Morgen eine Heilung mitgebracht, die ich erstaunlich finde, auf mehrfache Weise, und die zu mir und vielleicht auch zu uns spricht. Also Heilungen sprechen wir gewöhnlich nicht, ne? Aber diese ganze Szene, was da passiert und wie Gott sich darin als Gott erweist, ich finde, die spricht. Es gibt unglaublich viele Menschen, die aufgrund ihres Glaubens geheilt oder gerettet werden. Da heißt es zum Beispiel, da sagt zum Beispiel Jesus, dein Glaube hat dir geholfen, zu dieser Frau, die sein Gewand berührt. Oder der Blinde, der wieder sehen kann. Dein Glaube hat dir geholfen. Die Freunde mit dem Blinden, den sie durchs Dach lassen, als er ihren Glauben sah. Und selbst am Kreuz wird Jesus immer noch gebeten, mit aktiv an andere zu denken. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Vergiss mich nicht. Das ist ja wie ein Gebetsanruf an Jesus. Heute Morgen habe ich einen ganz anderen. Da sitzt ein Bettler vor dem sogenannten schönen Tor. Und vom Glauben ist mit keinem Wort die Rede. Jeden Tag aufs Neue wird der Gelähmte dahin getragen und jeden Abend wird er abgeholt. Nicht ohne Absicht natürlich. Und tagsüber, da sammelt er, da bittet er oder da fleht er um Almosen, um eine kleine winzige Gabe von denen, die froh und munter und gesund und voller Hoffnung in den Augen durch dieses Tor gehen. Hin zum Sehnsuchtsort, hin zu Gottes Haus, zu diesem Tempel. Und auf diesem Weg, da haben sie vielleicht etwas Mitgefühl mit ihm. Eigentlich sollten sie das sogar haben, weil es sind ja Gläubige auf dem Weg zum Gebet. Und so hat es Mose ja auch schon angeordnet. Wenn da einer ist, der es nötig hat, dann gib ihm auch. Also er ist ein Bettler und er hat eigentlich eine sehr konkrete Erwartung. Nämlich, dass ihm etwas von dem zukommt, was ihm von Gott her auch zusteht. Das Erwartbare. Und dann trifft er in dieser Szene auf den Glauben von anderen. Er trifft auf den Glauben von anderen. Er trifft auf das, was die haben, und er bekommt etwas davon. Das ist spannend. Da kommen nämlich an diesem schönen Morgen Petrus und Johannes vorbei. Und sie glauben. Und um ihren Glauben geht es dann auch. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleib an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Und als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Da lebt einer vom Glauben der anderen. Da lebt einer vom Glauben der anderen, täglich, jeden Tag. Lebt er davon, dass er in ein Sozialsystem eingebunden ist, das von Gott her und aus dem Glauben funktioniert. Weil es Gottes Gesetz ist, das hier diese Almosen als gut und richtig labelt. Weil das der Grund ist, warum die Menschen kommen und ihm geben. Matthäus 9,22, da heißt es, sei getrost, meine Tochter, dein Glauben hat dir geholfen. Oder Matthäus 8,13, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Zu den 10 Aussätzigen, nein, zu dem einen von den 10 Aussätzigen in Lukas 7,19, dein Glaube hat dich geheilt. Hier haben wir eine ganz andere Passage. Da geht es nicht um den Glauben der zu heilenden Person, von dem ist hier keine Rede. Was glaubt denn der Gelähmte selber? Er bittet auch gar nicht um Heilung. Vermutlich weiß er bis dahin gar nicht, wer da vor ihm steht. Er wird beschenkt, und zwar durch den Glauben der anderen. Aber erstmal nochmal die Rolle rückwärts. Wir befinden uns vor der schönen Pforte. So, das ist ein tolles Tor in diesem Tempel, ein Ort der Begegnung. Wenn die Sonne vormittags im richtigen Winkel steht und auf dieses große Tor scheint, dann bekommt das so ein gewisses Leuchten. Da wurde ein Mineralgemisch aufgetragen auf diese Platten und da flirren und flimmern die Torflügel im Licht von Gold und Silber. 25 Meter hoch, 10 Meter breit. Ich hoffe, dass die Daten stimmen, vielleicht auch nicht. Aber wenn es wirklich so groß war, dann war es riesig. Aber erst, wenn man durch dieses Tor hineingeht, erst dann ist man wirklich im heiligen Bereich des Tempels. Der Tempel, den dann König Herodes der Große zu einem Prachtbau erweitert hat. 40 Jahre schon sitzt dieser Gelähmte hier und findet um ihn das Leben statt. Und 40 Jahre schon ist er ein Randsiedler. Teil davon und doch nicht Teil davon. Immer sitzt er vor diesem schönen Tor. Und wenn dieses schöne Tor Geschichten erzählen könnte von den Menschen, die schon durch dieses Tor gegangen sind und von den Wundern, die sich hinter diesem Tor ereignet haben, das wäre gewaltig. Da kommen Menschen von der Arbeit und aus den Wohnungen, um zu opfern und zu beten. Andere, die haben Urlaub und reisen nach Jerusalem. Und sie gehen durch dieses Tor. Und wenn dieses Tor das alles erinnern könnte, unzählige Menschen, jeden Tag aufs Neue, überraschende, normale, da kommen ein junges Paar, zwei junge Menschen mit Turteltauben und einem neugeborenen Kind. Vielleicht etwas unsicher. Da kommt ein hochbetagter Priester und eine hochbetagte Prophetin. Und voller Freude nimmt der Priester das kleine Kind auf den Arm und er tanzt und singt und sagt, Herr, ich habe Frieden gefunden. Jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Da tastet sich eine Witwe durch die Schar der Beter und sie wirft ihre letzte Münze in einen der 13 Opferstöcke. Da haben sich in einer Ecke Männer über einer eingeschüchterten Frau mit Steinen in den Händen aufgebaut. Die Männer, die haben Böses vor, aber da ist einer, der hält sie davon ab. Da sitzt ein junger Mann mit besonderer Autorität in der Mitte des Kreises und er malt etwas in den Sand. Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist unter euch, der werfe den ersten Stein. All das findet hier statt. Und der Gelähmte, da tobt das Leben um ihn. und er erwartet das Erwartbare. Das, was sein Teil ist, das Erwartbare. Und er bittet wie immer um eine kleine Gabe. Und das ist keine große Überraschung, sondern er beruft sich auf Ort und Zeit, auf das, was erwartbar und was kalkulierbar fromm ist zu seiner Zeit. So, das geht nämlich auf 5. Mose 15 zurück. Da heißt es, wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern du sollst ihm geben und dein Herz sollst sich's nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allen deinen Werken, in allem, was du unternimmst. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Land. Das ist der Teil, den er erwarten kann. Das ist der Teil, den er zu erwarten hat. Warum? Weil er es mit frommen Menschen zu tun hat. Er sitzt ja nicht vor irgendeiner Tür. Er sitzt ja nicht vor der Tür des Parkhauses. Er sitzt ja vor der Tempeltür. Und es wird regelmäßig gebetet. Regelmäßig gehen fromme Menschen durch dieses Tor. Regelmäßig rechnen sie mit Gott. Regelmäßig wissen sie auch um den Zusammenhang und das, was Gott zusagt. Auch um das, was er fordert. Und sie leben es in Treue. Und regelmäßig lebt er davon. Das ist quasi das Abfallprodukt dieser Frömmigkeit. Ich möchte es nicht abtun, sondern das ist, was für ihn abfällt. In diesem Sinne Abfall, ja? Also nicht Müll, sondern das ist das, was ihm zukommt. Erwartbar, kalkulierbar. Was, wenn Gott anderes, was, wenn Gott Größeres vorhat? Eine ganz kleine Szene aus meinem Urlaub. Und ihr könntet wahrscheinlich solche Geschichten auch erzählen. Aber manchmal durchbricht Gott so ganz überraschend mit so diesen kleinen Dingen unseren Tag. Lauf ich nach Hause, finde ich 50 Euro. Die liegen da auf der Straße. Mitten im Freizeitpark. 50 Euro im Freizeitpark bleiben nicht so arg lang liegen. Also habe ich beschlossen, bevor der Nächste sie einpackt, packe ich sie ein. Ja. So, und dann habe ich mich gefragt, was tust du jetzt damit? Irgendwem gehören die ja. Wie kommen die zu dem zurück? Kannst du bei der Parkleitung abgeben, wäre eine Option. Wird derjenige danach fragen? Keine Ahnung. Was passiert denn da damit? Wo ist das nächste Fundbüro? Letzter Tag, wir wollen morgen früh abreisen. Auch blöd, jetzt irgendwo in Hahn ein Fundbüro zu suchen. Ich könnte es vielleicht irgendwo in die Kollekte schmeißen. Ist das gerechtfertigt? Ist das okay? Darf man das? Keine Ahnung. Ich muss noch mein Fahrrad zurückbringen. Ich habe ein Fahrrad ausgeliehen. Und ich laufe mit dem Fahrrad nach vorne und so zwei Häuser weiter sitzen vor dem Häuschen ist eine Familie. Und irgendwas sagt mir, da gehst du jetzt hin. Und ich gehe hin und frage nach, sag mal, suchen Sie was? Dreht sich der Familienvater zu mir um und sagt, ja, er hätte vorhin 50 Euro verloren, das war ihr Eisgeld für heute. Ja. Die 50 Euro haben zurückgefunden. Ja, und dann sagte, boah, vielen Dank. Sein Sohnemann hat heute Geburtstag und er hat gerade versucht, ihm zu erklären, dass es heute kein Eis gibt. Es ist ein kleines Ding, ja? Aber es sind so diese Momente, ist es ein Wunder oder ist es kein Wunder? Ist es Führung oder ist es keine Führung? Ja, für mich absolut, ja? Ich bin dann abends nochmal hin, wir hatten noch unseren Grill übrig, den habe ich dann rübergebracht, sie wollten den Grill nicht. Wir haben uns dann noch unterhalten, eine Familie mit zwei Pflegekindern. Ich dachte, wie wunderbar führt Gott manchmal. Wie wunderbar führt Gott manchmal. Und wie wunderbar ist es, wenn das Nicht-Erwartbare im Erwartbaren passiert. Und wenn Gott auf diese Weise irgendwie das Erwartbare durchbricht. Ich staune über dieses Wunder, was hier passiert. Aber es wäre nur eine Geschichte, wenn sie nicht auch eingebettet wäre in das, was wir heute tun und erleben und wie wir heute mit Gott rechnen. Und über diese Heilung hier staune ich immer wieder. Da sagt Petrus, Gold und Silber habe ich nicht. Aber Petrus, echt jetzt? Das wäre aber erwartbar, dass du, wenn du in den Tempel gehst, wenigstens ein Almosen dabei hast. Also bitte, nimm doch wenigstens eine kleine rote Kupfermünze mit oder irgendwas, was klingelt. Für den guten Zweck. Und dann folgt aber ja hier die Überraschung, nämlich dass Petrus etwas ganz anderes von ganz anderer Qualität, von ganz anderer Natur hat. Und er packt diesen Gelähmten, der zieht ihn hoch und der stellt ihn auf die Füße und der handelt hier im Namen Jesu. Kraftvoll und in Vollmacht. Das ist ein Zeugnis von der Kraft Gottes. Und ihr werdet es nicht glauben, die heute Morgen hier in deinem und meinem Glauben wirksam ist. Es ist derselbe Gott. Es ist dieselbe Kraft. Es ist derselbe Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Was ist alles möglich, wenn wir den Mut haben, dass wir hingehen und sagen, in Jesu Namen steh auf und geh. Ich habe den Glauben und ich bete. Was ich hier total interessant finde an dieser Geschichte, total interessant. Petrus und Johannes, die gehen nicht hin und fragen den Typen, sag mal, hast du Glauben für deine Situation? Glaubst du noch? Kannst du noch glauben? Das machen sie nicht. Sie sind hier diejenigen, die geben, ohne zu fordern. Und auch wenn ich an ganz vielen anderen Stellen sehe, dass Jesus diesen Zusammenhang aufmacht, und sagt, dein Glauben hat dich geheilt. Hier passiert es nicht. Hier gehen sie hin und sagen, wir geben dir, was wir haben. Wir geben es dir in Jesu Namen. Und ja, ich weiß, das ist eine einmalige Geschichte von Vollmacht, von Kairos, vom richtigen Moment. Es geschieht. Und das wirft natürlich Fragen auf bei uns, wenn wir beten und es passiert nichts. War der Moment nicht richtig? Hat Gott hier zu Petrus und Johannes vielleicht ganz besonders gesprochen? Macht das genau so. Geht hin, tut es so. Ich gehe davon aus, dass er es getan hat. So wie er bei mir gesagt hat, geh hin, frag den Typ, ob er was verloren hat. Es gibt diese Momente, in denen Gott ganz, ganz klar führt. Und es muss so ein Moment gewesen sein, ansonsten würde ich nicht so hingehen und sagen, so, jetzt komm, stimm auf, habt ihr nicht so. Und deshalb weiß ich nicht, ist diese Geschichte eine Blaupause für unser Handeln? Der Mann, für den hier, ich sag mal, gebetet wird, also in Jesu Namen, ja, das ist ja ein fast schon unbeteiligter Dritter. Der sitzt ja da und will was ganz anderes. Keiner hat ihn gefragt. Jesus fragt an anderer Stelle, was willst du, dass ich dir tue? Selbst das fragen die nicht. Ich muss sagen, das ist ein bisschen übergriffig, was die beiden hier machen. Aber was, wenn der gar nicht geheilt werden wollte? Er fragt keiner, darf ich mal für dich beten? Er fragt auch keiner, willst du das? Ich finde es übrigens gut, dass wir im 21. Jahrhundert, glaube ich, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen sensibler sind an der Ecke und sensibel mit solchen Dingen umgehen. Und zwar nicht, weil dann keine Wunder passieren. Ich glaube, die passieren trotzdem. Sondern weil auch schon Krankheiten weggebetet wurden, die gar keine Krankheiten sind. Und weil auch schon Menschen freigesprochen wurden, die sich überhaupt nicht unfrei gesehen haben. Also es ist wichtig und richtig, Menschen ernst zu nehmen. Ich möchte dich einmal dieser Geschichte noch als diesem Wunder, das ist ja offensichtlich, ganz offensichtlich, so Gottes Wille ist und großartig passiert, trotzdem als Disclaimer mitgeben für uns und unser Tun. Aber was ich bei all der Vorsicht mitnehmen möchte, ist, wie großartig ist das, dass Petrus und Johannes hier groß glauben. Dass sie groß glauben für diesen Bettler, der da sitzt. Und dass sie sagen, das, was wir haben, und wir haben einen großen Gott, das setzen wir ein. Das setzen wir ein, das legen wir hier rein in die Situation. Wir glauben groß für deine Situation. Ob du es noch tust, das weiß ich nicht. Vielleicht hast du dich im Erwartbaren eingerichtet und es ist okay. Wer 40 Jahre vor diesem Tor sitzt, darf sich im Erwartbaren eingerichtet haben. Wer 5-mal erlebt hat, dass für ihn gebetet wurde, dass ihm Hände aufgelegt wurden und dass es keine Heilung passiert. Der darf auch hören, vielleicht musst du dich auch darin einrichten, vielleicht darfst du auch darin Gott als den Mitgehenden erleben. Alles andere wäre brutal. Aber andersrum zu sagen, und hier kommen zwei daher, zwei Unbeteiligte, und die können und dürfen sagen, weil sie einen großen Gott im Gepäck haben, wir bringen einen großen Gott mit und wir haben Glauben für deine Situation. Wir glauben groß für dich. Und wir glauben an diese Kraft, die in dieser Heilung aktiv ist. Was wir haben, das geben wir dir. Was haben wir? Wir haben Jesus. Wir haben ihn. Er ist es. Er ist der Retter. Er ist der, der bei uns wohnt. Das ist keine dubiose Kraft, die man irgendwie anzapfen müsste. Sondern er ist der Dritte im Bunde, der hier einfach mit dabei ist. Der, vor den sie diesen Mann hier bringen und sagen, in deinem Namen, Jesus. Wir glauben groß, weil wir dich kennen, weil wir einen großen Gott haben. So, die beiden sind Vollprofis. Die haben vom Meister gelernt. Von 0 auf 100 machen die das so. Und es funktioniert, wow. Und ganz ehrlich, von 0 auf 100 ist, finde ich, immer ein gutes Rezept, um sich Vollgas auf die Schnauze zu legen. Deshalb würde ich von 0 auf 100, glaube ich, an dieser Stelle einfach nicht empfehlen. Sondern würde ich sagen, von 0 auf 5 und dabei nicht hinfallen, ist viel besser als von 0 auf 100. Aber dann auf 5. Auf 5. Oder wenn du bei 55 bist, auf 60. Oder wenn du bei 95 bist, auf 100. Jesus in dir. Jesus, in dir ist keine Kraft, die du irgendwie bändigen und beherrschen musst, sondern es ist Gott an deiner Seite. Es ist Gott an deiner Seite. Und es geht auch nicht darum, irgendwie zu versuchen, aus dem irgendwas rauszuleiern, sondern sie wissen einfach, was ihr Gott kann. Und wir dürfen groß glauben mit einem Gott, der Großes kann. Was hat er durch uns, durch dich und mich für andere? Was hat er durch dich für die Menschen, die dir begegnen? Also ganz vordergründig haben ja Petrus und Johannes hier Heilung für diesen Gelähmten. Hintergründig, würde ich sagen, haben sie Jesus. Für sich und dann auch für ihn. Der heilt, weil er es kann. Der frei macht, weil er es kann. Der ins Leben zurückführt. Übrigens ein Leben, das sich hier dieser Gelähmte gar nicht erbitten würde. Weil seine Wünsche eben schon längst auf ein enttäuschungsfreies Maß zurechtgestutzt sind. Wie verständlich nach 40 Jahren. Hoffnung in Jesus. Wisst ihr was? Wir haben hier ebenfalls eine schöne Pforte. So ein Foyer. Vielleicht nicht ganz so groß und nicht ganz so prunkvoll, dafür vermutlich mit mindestens 2 Lippendichtungen ausgestattet und wenn man die Türen offen lässt, dann zieht es trotzdem durch. Aber welche Begegnungen haben auch hier schon stattgefunden? Welche Wunder auch schon in diesen Räumlichkeiten? Welche Gebete wurden auch hier schon erhört? Nochmal, ganz absurd, hier die Bitte von Petrus und Johannes für einen unbeteiligten Dritten. Wie stark ist das, wenn wir für unbeteiligte Dritte auch beten dürfen? Welche Kraft steckt da auch drin? Deshalb fand ich es auch gerade wichtig, für die Familie auch als Gebetsgemeinschaft zu beten und als Gemeinschaft zusammenzukommen. Sicherlich ist von uns noch keiner 40 Jahre durch diese Tür gekommen. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Dann wäre es ziemlich steil den Hang runtergegangen hier, glaube ich. Aber wenn nach 40 Jahren so eine Heilung möglich ist, was ist dann auch gerade noch bei uns möglich? Wenn nach 40 Jahren Gott alles Erwartbare durchbricht, was durchbricht er dann auch noch bei uns? Und was ist möglich außerhalb der üblichen frommen Trampelpfade? Das Interessante an dieser Geschichte ist ja, wie gesagt, der lebt ja von dem Frommen. Der lebt vom Erwartbaren der Frommen. Von dem, worin wir uns schon eingerichtet haben. Und daran ist erstmal nichts Falsches. Aber das Großartige hier ist, dass Gott doch das Erwartbare durchbricht. Und er tut es nicht auf Kosten dessen, der sowieso schon gebeugt ist. Du musst jetzt erstmal mehr glauben. Sondern er tut es, weil andere an dieser Stelle kommen und sagen, wir haben da etwas mit diesem Gott. Und das setzen wir ein. Wir können noch groß glauben. Wir dürfen es hier auch. Wir sind auch völlig unbeteiligt. Wir wissen nicht, dass du schon seit 40 Jahren da sitzt. Also wahrscheinlich wissen sie es. Keine Ahnung. Aber wir können trotzdem groß glauben. Wir haben noch nicht 10-mal für dich gebetet und es ist nichts passiert. Wir sind heute Morgen hier. Wir bringen heute Morgen Gott mit. Wir haben heute Morgen Glauben. Ich wünsche mir, dass wir das geben, was wir haben, anstatt auf das zu schauen, was wir nicht haben. Dass wir das einsetzen, vielleicht auch über das normale Maß hinaus, in dem wir uns schon eingerichtet haben. Und zwar nicht grundsätzlich, das wäre ja eine Riesenüberforderung. Sondern dann und da, wo Gott es sagt. Eine Gemeinschaft leben, die sich gegenseitig trägt, die füreinander im Gebet kämpft. Die ihre Hoffnung auf Gott wirft, anstatt sich gegenseitig zu bemitleiden. Wo die, die suchen und bitten, auch mittendrin sein dürfen, statt draußen vor der Tür zu sein. Wenn es dir gut geht, wenn du stark bist, wie glaubst du dann für andere mit? Kann man für andere mitglauben? Glauben ist was sehr Persönliches, ne? Aber andere ein Stückchen mittragen. Ein Stückchen mittragen dürfen, auch ein Stückchen zu sagen, ich hab aber Hoffnung für deine Situation. Ich weiß, dass du sie vielleicht gerade nicht hast. Und dass du die Kraft, die du hast, zusammenhalten musst. Aber ich habe Hoffnung. Das finde ich stark. Zumindest mache ich die Erfahrung, dass es nichts Besseres in Momenten der Anfechtung gibt, als jemand, der sagt, aber ich habe auch für dich Glauben. Ich habe auch für dich Hoffnung. Ich habe auch für uns Hoffnung. Dass Gott das lenkt. Ich habe Hoffnung für deine Zukunft. Da gibt es eine Tür, die Gott aufstoßen kann. Ich sage nicht, dass er es auf jeden Fall tut. Ich sage auch nicht, dass es leicht wird. Ich kann es dir auch nicht garantieren, aber ich bete dafür, dass er diese Tür aufmacht. Wie stark ist es, wenn wir füreinander einstehen? Und wenn wir füreinander bitten? Und wie oft lebe ich als Pastor aus dem Gebet anderer Menschen? Hier und da blitzt es auf. Hier und da. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch immer wieder für uns beten. Was für ein Segen. Wie wertvoll. Und wie schön, wenn das nicht nur für den Pastor passiert, sondern wenn es eine Gemeinschaft ist, wo wir betend füreinander einstehen und füreinander Glauben und Hoffnung haben. Und ich wünsche mir, dass wir da dieses Potenzial heben, das Gott einfach auch in uns reinlegt, indem er da ist. Eben nicht, weil wir diese Kraft anzapfen müssten und auf eine ganz bestimmte Art lernen müssten, wie wir damit umgehen müssen. Und dann, wenn wir es richtig machen, dann funktioniert es. Sondern weil er derjenige ist, den wir bitten können und dürfen. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu von Nazareth, steh auf und geh, so einfach. Hier. Jahre sind verflixt lang. Es wird bestimmt auch ein bisschen gedauert haben, aber dann wurde auch das Neue, glaube ich, für diesen Gelähmten das neue Normal. Es geht dann. Wir haben jetzt seit 6 Wochen, Tobi. Und ihr glaubt nicht, wie schnell das neue Normal, neues Normal wird. Wie man sich dann solche Dinge gar nicht mehr wegdenken kann. Und ich glaube, so wird es diesem Gelähmten dann auch ganz schnell gegangen sein. Es ist ein neues Normal, das sich einrichtet. Mit ganz anderen Möglichkeiten. Völlig ungeträumt, völlig unmöglich, aber es ist das neue Normal. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der Gelähmte, also eigentlich ja der ehemals Gelähmte, der jubelt, singt, lacht und springt und erkundet den ganzen Tempelbereich. Und er kann nicht aufhören zu rufen, Halleluja, was habe ich für einen großen Gott, der großartige Dinge tut. Und die schöne Pforte, die tut sich für ihn auf. Und er darf eintreten in das Haus Gottes. Er ist nicht mehr draußen vor der Tür, er kommt in Gottes Nähe. Er ist an seinem Sehnsuchtsort angekommen, hier im Haus Gottes. Und da wird er angesehen im Haus Gottes, da wirst du angesehen, da kommst du vor Gott. Hier heute Morgen. Und hier gilt auch diese Ermutigung. Steh auf. Steh auf. Aus deinem Alltag, aus deinen Sorgen, aus deinen Nöten. Ich kann dir keine Heilung zusagen. Ich kann dir nur sagen, wir haben einen großen Gott. Und ich habe Hoffnung, dass er Dinge tut. Und eines kann ich dir ganz sicher zusagen. Wenn du durch diese schöne Pforte eingetreten bist, Gott ist da. Er ist hier. Und er kennt dich. Durch Jesus Christus ist er hier heute Morgen dein Herr, dein Freund, dein Begleiter, dein Erlöser. Amen.